Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Ob ein Auto in Zukunft genau so klingt oder vielleicht ganz anders, das kann man heute noch nicht sagen. Sicher ist aber, dass es umweltfreundlicher werden muss. Wie sauber das Auto der Zukunft ist, darüber sprechen wir heute in unserem Schwerpunktthema. Natürlich gibt es auch wieder unser Hörstück Schon gewusst und auch ein Geräusch des Monats ist wieder dabei. Mein Name ist Sabine Lüders. Ich grüße Sie. Hallo. Was Sie hier hören, ist unser Geräusch des Monats. Fast könnte man sagen, unser Krach des Monats. An Ort und Stelle nämlich würden Sie ohne Gehörschutz wahrscheinlich taub werden. Bevor ich Ihnen am Ende dieses Podcasts genau erkläre, was es mit diesem Geräusch auf sich hat, so viel vorab. Alles in diesem Helmholtz-Podcast hat in irgendeiner Form mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, zu tun. Dieses Geräusch des Monats und auch unser Schwerpunktthema, zu dem wir jetzt kommen.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Kaum ein technisches Gerät bedient Zukunftsvisionen besser als das Auto. Nahezu jeder Science-Fiction zeigt irgendwelche futuristischen Vehikel mit fantastischen Eigenschaften. Was aber hat ausgerechnet das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit dem Auto der Zukunft zu tun? Dazu Professor Dr. Horst Friedrich, Leiter des Instituts für Fahrzeugkonzepte des DLR in Stuttgart.
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat in der Tat die beiden Programme Luftfahrt und Raumfahrt im Namen. Was nicht ganz so bekannt ist, ist, dass das DLR auch noch zwei weitere Programme besitzt bzw. an zwei weiteren Programmen arbeitet. Das ist die Energie und das ist eben der Verkehr. Beide Programme sind gerade für den Standort Stuttgart sehr relevant. Und unter Verkehr verstehen wir innovative Technologien, an nachhaltigen Zielen orientiert und das für Straßen- und Schienenfahrzeuge.
Das Auto der Zukunft muss nämlich mehr leisten als toll aussehen und schnell fahren. Es muss vor allem umweltfreundlicher werden, denn der weltweite Verkehr verbraucht wertvolle Rohstoffe und belastet unser Klima. Mein Kollege Erich Wittenberg hat das Institut für Fahrzeugkonzepte des DLR in Stuttgart besucht und mal gefragt, wie man Energieverbrauch und CO2-Ausstoß von Autos technisch in den Griff kriegen könnte.
Im Science Fiction bewegt sich das Auto der Zukunft in den seltensten Fällen am Boden. Meist fliegt es auf gleich mehreren Ebenen durch futuristische Megacities. Welchen Antrieb diese Fahrzeuge haben und wie viel Energie sie verbrauchen, diese Frage beschäftigt die Unterhaltungsindustrie meist weniger. Anders im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum DLR in Stuttgart. Hier arbeitet man daran, die Energieeffizienz von Kraftfahrzeugen zu optimieren. Die vielfältigen Forschungsansätze reichen von der Energierückgewinnung aus dem Abgasstrom bis hin zur Brennstoffzelle, die aus der Verbrennung von Wasserstoff elektrische Energie gewinnt.
Man braucht dazu Sauerstoff, zum Beispiel den Sauerstoff aus der Luft. Und was man dann charmanterweise bekommt, ist einmal elektrischer Strom und auf der anderen Seite natürlich als Produkt Wasser. Der große Vorteil ist, dass wir diese Energiekonversion mit einem ungleich höheren Wirkungsgrad realisieren können als zum Beispiel bei thermischen Prozessen oder bei Verbrennungsmotoren. Das macht uns die Route über den Wasserstoff und die Brennstoffzelle energetisch so attraktiv.
Professor Dr. Horst Friedrich leitet das Institut für Fahrzeugkonzepte des DLR in Stuttgart. Er erwartet den Durchbruch der Brennstoffzelle erst in 20 bis 30 Jahren. Denn noch macht die flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff erhebliche Probleme. Auch müssen die Brennstoffzellen an sich kleiner, leichter und billiger werden. Bis es soweit ist, spielen andere Technologien ihre Vorteile aus. Zum Beispiel die Umwandlung der Abgasenergie in elektrischen Strom durch sogenannte thermoelektrische Generatormaterialien. Oder ein, sagen wir mal, Motor, der nur einen Kolben hat, einen variablen Hubraum, verschiedenste Sorten Kraftstoff verträgt und Strom produziert.
Ein mittelfristiges Thema ist der sogenannte Freikolben-Lineargenerator, wie wir das nennen. Hier wird aus chemischer Energie direkt elektrische Energie erzeugt. Die Aufgabe dieses Generators ist es auch nichts anderes, als das zu tun. Und da können wir durchaus Verbesserungen bis zu 20% erreichen. Das wären dann auf dieses Mittelklassefahrzeug übertragen vielleicht 25 bis 30 Gramm CO2.
Eine Reduzierung der CO2-Emissionen kann einerseits durch energieeffiziente Antriebe, andererseits aber auch durch Leichtbau erreicht werden.
Wenn Sie 100 Kilogramm Gewicht reduzieren an einem Fahrzeug, dann können Sie erwarten, dass bei einem Mittelklassefahrzeug zwischen 8 und 10 Gramm CO2 pro Kilometer weniger Emissionen entstehen, bei 100 Kilo weniger Gewicht. Und das ist der Grund, warum wir hier in diesem Institut Leichtbau betreiben, Fahrzeugleichtbau. Die Strategie ist Multimaterial Design, das heißt der richtige Werkstoff in der richtigen Bauweise an der richtigen Stelle im Fahrzeug.
Der Einsatz neuer, leichter Werkstoffe wie CFK, einem faserverstärkten Hochleistungskunststoff oder zum Beispiel Magnesium, soll das Auto der Zukunft zu einem Leichtgewicht machen.
Ich würde als ehrgeiziges Ziel eigentlich sagen, das Auto 5-500, also das soll heißen, 5 Passagiere, 5 Menschen sollen in ein Auto, das allerdings leer, nicht mehr wiegt als 500 Kilo. 5-500 würde ich als die wissenschaftliche Zielsetzung für so ein Thema adressieren. Das ist nicht leicht, das ist nicht trivial, aber mit entsprechenden Werkstoffentwicklungen und Bauweisenentwicklungen ist so etwas erreichbar.
Nicht nur das Gewicht des Autos muss in Zukunft sinken, auch die Vielzahl der denkbaren Antriebskonzepte wird langfristig allein schon aus wirtschaftlichen Gründen weniger werden, so Professor Friedrich vom DLR in Stuttgart. Das Auto der Zukunft wird mehrere Entwicklungsstufen durchlaufen. Doch welche?
Vereinfacht gesagt, Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors, zusätzliche Durchdringung mit ganz gezielten Hybridkonzepten und dann beginnend parallel und oder die Wasserstofftechnologie bzw. das Elektrofahrzeug.
Wer weiß, vielleicht fahren wir ja in 30 Jahren mit wasserstoffgetriebenen Elektroautos durch die Gegend. Das Auto der Zukunft soll umweltfreundlich sein und auf jeden Fall auch Spaß machen. Das ist den Forschern am Institut für Fahrzeugkonzepte sehr wichtig. Allerdings wird es nach wie vor fahren und nicht fliegen.
Auch wenn wir hier im DLR sind und sicherlich mit Innovationen und Fantasie uns sehr vieles ausdenken können, einiges davon ja auch realisieren, zum Glück, denke ich, dass dieser Ansatz nicht so ganz tauglich ist.
Schade eigentlich, aber auf dem Boden der Tatsachen fährt es sich wohl doch sicherer.
Mit dem Auto der Zukunft werden wir dann wohl mit wenig Energie sehr weit kommen. Wer allerdings zum Mars möchte, der wird das auch mit einem Zukunftsauto nicht schaffen, macht aber nichts. Denn wie es dort aussieht, das wissen wir schon jetzt.
Schon gewusst, dass es Ansichtskarten vom Mars gibt?
Liebe Ariane, nach über 78 Millionen Kilometern bin ich gut auf dem Mars gelandet. Die rote Krater- und Dünenlandschaft ist sehr eindrucksvoll. Nur das Wetter hier oben ist sehr rau. Die durchschnittliche Temperatur beträgt minus 55 Grad Celsius. Gestern sind wir auf dem Olympus Mons Raketenski gefahren. Dieser Berg ist sagenhaft hoch. 26.000 Meter, der größte in unserem Sonnensystem. In 7 Erdenmonaten bin ich wieder zu Hause. Gruß und Kuss vom roten Planeten, Jörg.
Verbringen wir in Zukunft Abenteuerurlaub auf dem Mars? Die ersten Postkartenmotive für einen Gruß an die Lieben daheim sind bereits im Kasten. Seit Ende des Jahres 2003 umkreist die Digitalkamera HRSC High Resolution Stereo Camera an Bord der europäischen Raumsonde Mars Express unseren Nachbarplaneten und tastet seine Oberfläche ab. Durch das präzise Weltraumauge kann man topografische Details bis zu einer Größe von 10 Metern gestochen scharf erkennen. Zum ersten Mal kann man Panoramaaufnahmen vom Mars in Farbe und dank der Stereotechnik in 3 Dimensionen bewundern. Die Kamera wurde von Planetenforschern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR, und von Professor Neukum der FU Berlin entwickelt. Die Wissenschaftler wollen mit einer Reihe von Experimenten den Planeten aus der Ferne erkunden und so neue Erkenntnisse über die Entwicklungsgeschichte des Mars und die Zusammensetzung seiner Atmosphäre gewinnen. Das Hauptziel dieser Mission besteht in der Suche nach Spuren von Wasser sowie Anzeichen von Leben. Sollten Außerirdische entdeckt werden, sehen sie jedoch aller Voraussicht nach anders aus als in Science-Fiction-Romanen. Jedenfalls hat bisher weder ein grünes Männchen mit Froschhänden noch ein Insektenkobold mit Ballongehirn in die Kamera gegrinst.
Die Raumfahrt bietet immer wieder Stoff für alle möglichen Science-Fiction-Fantasien. In Wirklichkeit ist Raumfahrt mehr Science als Fiction. Die Raumfahrt dient der Forschung und sie braucht die Forschung, damit sie überhaupt erst möglich wird. Ein Beispiel ist das Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik am DLR in Köln. Hier werden alle möglichen Flugkörper in Windkanälen auf ihre Flugeigenschaften getestet. Und das macht einen Höllenlärm. Erinnern Sie sich? Bei unserem Geräusch des Monats handelt es sich um die vertikale Überschallmessstrecke Köln, kurz VMK. Dieser Windkanal erzeugt einen Luftstrom, der Mach 3, also die dreifache Schallgeschwindigkeit, erreicht. Wenn man in diesen Hochgeschwindigkeitsluftstrom ein Stück Metall, also beispielsweise ein Modell oder ein Bauteil eines Raumschiffs, hält, erhitzt es sich allein durch die Luftreibung auf fast 500 Grad Celsius. Das war's für heute im Helmholtz-Podcast. Mehr aus der Welt der Forschung gibt es wieder im nächsten Monat. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss, machen Sie's gut.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.